ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Wir beginnen die Sendung heute mit einer Rede des US-Präsidenten, die bemerkenswert war. Gar nicht in erster Linie wegen der Dinge, die er gesagt hat. Bemerkenswert war vielmehr, wie er diese Dinge gesagt hat und vor allem wo. Die Vereinten Nationen in New York sind einst gegründet worden, um Kriege zu verhindern. Hier drohte Donald Trump heute mit der, Zitat, totalen Vernichtung Nordkoreas. Und es gibt wohl keinen anderen Ort als die Vereinten Nationen, der besser zeigen könnte, dass kein einzelner Mensch, keine einzelne Nation allein eine Antwort finden kann auf die immer komplexeren Fragen. Hier vor den Vertretern der 193 Nationen wiederholte Trump sein festes Ansinnen, Amerika zuerst wieder groß machen zu wollen. Statt einer gemeinsamen Vision bot der US-Präsident heute einen aggressiven Alleingang, der den Rest der Welt ein weiteres Mal mindestens irritiert zurückließ. Isabel Shayani.
Als der US-Präsident zum ersten Mal die Bühne der Welt betritt, ist der Applaus mäßig. Club der Schwätzer hatte Trump die Vereinten Nationen genannt. Konzentriert sitzt er nun da. Nur wenige Minuten später vermelden die Nachrichtenagenturen dieses Zitat als Blitzmeldung. Trumps Kriegserklärung an Nordkorea. Die USA haben große Stärke und Geduld. Aber wenn wir gezwungen sind, uns oder unsere Verbündeten zu verteidigen, haben wir keine Wahl, als Nordkorea vollständig zu zerstören. Der Raketenmann ist auf einem Selbstmordtrip für sich und sein Regime. Die USA sind bereit, gewillt und fähig. Aber hoffentlich ist es gar nicht nötig. Raketenmann, da ist sie, die Trump-Rhetorik. Aber am Vorabend verliehen seine Sprecher der Rede mehr Autorität. Der Text sei mit seinem Sicherheitsteam eng abgestimmt. Oberste Priorität habe außerdem Iran. Es ist ein wirtschaftlich verbrauchter Schurkenstaat geworden, dessen Hauptexport Gewalt, Blutvergießen und Chaos sind. Der Iran-Deal ist einer der schlimmsten und einseitigsten, die die USA jemals eingegangen sind. Dieser Deal ist eine Blamage für die USA. Und da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Beständig wiederholt und beschwört Trump seine Idee von nationaler Souveränität, America First. Als Präsident der Vereinigten Staaten werde ich immer Amerika an erste Stelle setzen. So wie Sie als Staatschefs immer Ihr Land an erste Stelle setzen oder setzen sollten. Als der französische Präsident Macron auch zum ersten Mal an der Reihe ist, reagiert er auf Trumps Konzept vom globalen Egoismus. Der Terrorismus, die Migration, der Klimawandel, digitale Wirtschaft, die können wir nur multilateral angehen und nicht nach dem Prinzip, der Stärkste überlebt. Kurz danach ein gemeinsames Essen. Er hat sich der Welt erklärt und sich in ihr positioniert. Und darauf einen Toast.
Trump hören ist das eine, ihn verstehen das andere. Und dabei kann uns jetzt Christian Hacke helfen, Politologe und Experte für Außenpolitik. Guten Abend, Herr Hacke.
Guten Abend, Frau Mioska.
Vor den Vereinten Nationen, einer Nation mit totaler Vernichtung zu drohen, ist das womöglich die rote Linie, hinter die man irgendwann nicht mehr zurück kann?
Naja, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, hätte ich beinahe gesagt. Aber es ist schon beunruhigend, nicht? Trump hat eine Sprachwahl ausgesucht, die gegenüber Nordkorea und auch gegenüber Iran und auch gegenüber Venezuela auf uns nicht beruhigend wirkt. Es erinnert mich an die Sprache von George W. Bush, der damals von der Achse des Bösen sprach. Aber ich denke, dass hier noch zusätzlich kommt die Verwirrung, was Trump eigentlich will gegenüber Nordkorea. Denn die haben die Atomwaffen im Unterschied zu Iran. Und Nordkorea wird auf seine Atomwaffen nicht verzichten. Der wird niemanden angreifen, Kim, aber er braucht die Nuklearwaffen, um seine Herrschaft zu stabilisieren. Das könnte international natürlich eher beruhigend wirken, obwohl es für das Land schlecht ist.
Wo liegt denn möglicherweise der diplomatische Ausweg? Führt der womöglich über Deutschland? Denn die Deutschen hatten sich da ja selbst schon als Vermittler ins Spiel gebracht.
Also ich sehe zwei Wege. Einmal natürlich die UNO selbst. Wenn Sie die letzten Wochen rekapitulieren, dann waren es ja gerade die Mächte Russland und auch die Volksrepublik China und andere, die Trump mit seiner aggressiven Korea-Politik diszipliniert haben. Und das sagt eine Menge über den Zustand der USA und des Westens aus, nicht? Wo sind wir hingekommen, dass autoritäre Mächte den Führer der westlichen Welt disziplinieren müssen? Aber das ist das eine. Die UNO wird vielleicht disziplinierend wirken. Und auf der anderen Seite, zu Recht erwähnen Sie Deutschland, was ja auch im Iran eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und wir müssen darauf achten, was hinter den Kulissen passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Besuch von unserem Außenminister in Peking auch dazu dient, hier in der Korea-Frage vermitteln zu wirken.
Herr Hake, Sie haben vor der US-Wahl gesagt, Trump sei zwar ein Kotzbrocken, aber außenpolitisch wählbar. Sehen Sie das immer noch so?
Also ich hatte darauf gehofft, dass er in der Anfangsphase, das zeigte sich ja auch so, dass er eher mit China und mit Russland auf Ausgleich eingestellt wäre. Mit Blick auf Syrien habe ich mir was erhofft, mit Blick auf die Ukraine. Und nun sehen wir eigentlich bedauerlicherweise, dass dieser Trump nicht zum Zug kommt, sondern dass eher die republikanischen Hardliner, die schon immer antikommunistisch, antirussisch ausgerichtet waren, hier nun die Außenpolitik bestimmen. Und das beunruhigt mich schon. Und paradoxerweise ist eben die Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen, dass Trump bei seiner alten ausgleichenden Politik bleibt. Er nannte sogar Nordkoreas Kim einmal ein Smart Cookie. Nicht? Das zeigt auch seine Unausgegorenheit, sein Schwanken, entweder Anbiederung oder eben militantes Gehabe. Und das beunruhigt uns schon. Wir hätten in unruhigen Zeiten natürlich gerne einen amerikanischen Präsidenten, der mit Klugheit und Übersicht die Dinge in die Hand nimmt und auch der UNO eine neue Bedeutung gibt. Und die sehe ich leider nicht.
Sagt der Politologe Christian Hacke. Vielen Dank für das Gespräch. Und dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Trumps Premiere bei den Vereinten Nationen kommentiert jetzt Stefan Niemann vom Norddeutschen Rundfunk.
Donnerschlag, da markiert aber mal einer den starken Mann. Und wenn ich die Reaktionen hier in den USA richtig deute, kommt bei Trumps Anhängern super an, wie ihr Präsident der Welt die Leviten liest. Was seine Redenschreiber damit ihm zu Papier gebracht haben, ist eines in jedem Fall: Klartext. Mit grobem Pinselstrich zeichnet Trump seine Version der Achse des Bösen, macht ausgewählte Despoten zum Feindbild. Am Pranger des Präsidenten Kim Jong-un, Assad, das Regime in Teheran und Venezuelas Herrscher Maduro. Amerika als Fackel der Freiheit, als Verteidiger von Frieden und Fortschritt. So sieht sich die große Mehrheit dieser Nation gewiss. Doch in seiner selbstgerechten Sucht, um jeden Preis Stärke zu zeigen, schießt Trump heute weit über das Ziel hinaus, gefährlich weit. Zwar finde ich richtig und wichtig, den Diktator in Pyongyang als gewaltige Gefahr zu brandmarken, aber wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika offen damit droht, Nordkorea notfalls komplett zu zerstören, dann ist dies einfach unverantwortlich und spielt dem Provokateur Kim Jong-un in die Hände. Und noch etwas wirkt auf mich wie eine düstere Drohung. Trumps Eifern für die Wiedergeburt stolzer Nationalstaaten. Für ihn bleibt Amerika zuerst oberstes Gebot. Das hat er der Weltgemeinschaft heute unmissverständlich zugerufen. Wie hohn kommt mir deshalb seine höfliche Huldigung der Vereinten Nationen vor. Denn bekanntlich verachtet dieser Präsident multilaterale Organisationen und Verträge. Dass ausgerechnet der Mann um den Zusammenhalt der Weltgemeinschaft bittet, der eigensinnig aus dem internationalen Klimaschutzabkommen aussteigt, ich finde das schlicht verlogen.
Stefan Niemann kommentierte: Vor nicht einmal zwei Wochen ist Mexiko von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Heute nun bebte die Erde erneut. Damit beginnt die Nachricht mit Linda Zervakis.
Das Beben hatte eine Stärke von 7,1. Mindestens zwei Menschen kamen nach bisherigen Angaben ums Leben. Das Epizentrum lag etwa 160 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt. Für den gesamten Großraum wurde Katastrophenalarm ausgerufen. Diese Bilder werden derzeit in Mexiko in den sozialen Medien geteilt und sollen das Beben zeigen. Das Telefonnetz brach teilweise zusammen. Der internationale Flughafen der Metropole stellte den Betrieb ein. In Myanmar hat sich Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi erstmals öffentlich zur Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingya geäußert. In einer Fernsehansprache verurteilte sie alle Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land, nannte aber weder Täter noch Opfer. Die Demokratie in Myanmar, das jahrzehntelang vom Militär regiert wurde, sei noch fragil.
Mit ihrer Fernsehansprache will sie ihre Wähler und das Militär nicht verstimmen, aber gleichzeitig ihrem Ruf als Friedensnobelpreisträgerin gerecht werden. Ein Spagat. Wir verurteilen jede Art von Menschenrechtsverletzungen und gesetzloser Gewalt. Die Sicherheitsbehörden haben die Anweisung, sich nach einem strengen Verhaltenskodex zu richten, wenn sie ihre Sicherheitsmaßnahmen durchführen und Kollateralschäden zu vermeiden. Massenhinrichtungen, Vergewaltigungen, Vertreibungen, auf solche Vorwürfe gegen die Armee geht sie nicht ein. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das. Sie hat sich entschieden, das Ganze zu beschönigen und versucht uns damit zu beruhigen, dass die Hälfte der Rohingya ja noch im Land sei. Aber das heißt doch umgekehrt, dass die Hälfte geflohen ist. Eine furchtbare Statistik, für die sich Myanmar schämen sollte. Doch viele Menschen in Myanmar erwarten, dass sich ihre Regierung dem internationalen Druck nicht beugt. Wir stehen hinter Mutter Suu Kyi, rufen diese Demonstranten in Yangon.
Immer mehr Türken suchen in Deutschland Asyl. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach stieg die Zahl der Asylanträge von 620 im Juli auf mehr als 960 im vergangenen Monat. Seit dem Putschversuch vergangenen Jahres haben laut Innenministerium auch fast 200 Personen mit türkischem Diplomatenpass Asyl in Deutschland bekommen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde zieht Hurricane Maria über die Karibik hinweg. Auf der Insel Dominica richtete er schwere Verwüstungen an. Auf Guadeloupe soll mindestens ein Mensch ums Leben gekommen sein. Zwei Wochen nach dem Durchzug von Hurricane Irma waren viele Bewohner noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Morgen soll Maria auf Puerto Rico treffen.
Es gibt begründete Ängste und es gibt unbegründete Ängste. Aber in jedem Fall sind es Ängste, die Menschen nun einmal haben und die Politik nicht ignorieren darf. Ist sie doch verantwortlich für die Frage, wie sicher sich die Bürger im Land fühlen dürfen. In unserer Reihe Wer will was? Schauen wir heute auf ein zumindest gefühlt sehr wichtiges Thema. Denn kalt lässt die Frage der inneren Sicherheit wohl niemanden angesichts der immer schwelenden Terrorgefahr durch Islamisten. In der Abwägung, wie weit der Staat zum Schutz der Bürger gehen muss und wo da die Grenzen sind, haben alle Parteien unterschiedliche Antworten. Nur in einem Punkt sind sie sich einig: Wir brauchen mehr Polizisten. Michael Stempfel.
Berlin, eine Stadt, die alle Freiheiten bietet. Auch hier schließen sich junge Menschen dem Salafismus an. Eine radikale Bewegung, die westliche Freiheiten einschränken und scharfe Regeln vorgeben will. Ein Nährboden für weitere Radikalisierung.
Die meisten Jugendlichen haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, sie sind auch hin und her gerissen zwischen ihrer Herkunftsfamilie und der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Das ist ein unglaublicher Spagat, der viele restlos überfordert. Aber wir haben über 20% Konvertiten. Das heißt, das sind ganz normale Jugendliche, die keine besondere Problemlage haben. Für die ist das einfach eine coole Bewegung, der man gerne angehören möchte.
Und was macht die Politik? Sie stellt Geld zur Verfügung für Präventionsprogramme, etwa zur Aufklärung. Allein im kommenden Jahr zusätzlich 100 Millionen Euro. Dieses Geld können Länder und Kommunen in Initiativen vor Ort investieren, also Problem gelöst?
Nein. Sie können noch 1 Milliarde Euro investieren, wenn nicht dahinter eine nationale europäische Strategie steht.
Das Problem? Neben guten Projekten wie hier gibt es auch schlechte. Experten kritisieren, es werde zu wenig koordiniert. Auch Schulen müssten viel stärker unterstützt werden. Und was versprechen nun die Parteien? Wenig. Ihnen geht es oft um die Sicherheitsbehörden, etwa um das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum. Die Union will es weiterentwickeln. Dann soll nicht mehr nur über Gefährder beraten, sondern über konkrete Maßnahmen entschieden werden. Die SPD will mehr. Eine europäische Ermittlungsbehörde nach dem Vorbild des amerikanischen FBI. Auch die FDP fordert eine europäische Polizeibehörde. Unterstützung von den Kriminalbeamten.
Wir müssen endlich europäische Kriminalität auch europäisch bekämpfen. Im Moment ist es so, dass die Schlagbäume für die Strafverfolger innerhalb der Europäischen Union noch stehen.
Grüne und Linke haben den Verfassungsschutz im Visier. Die Grünen wollen ihn umwandeln in ein Bundesamt zur Gefahren- und Spionageabwehr. Die Linke verlangt die Abschaffung. Die AfD wiederum will die Bundespolizei aufwerten, die Bereitschaftspolizei der Länder in die Bundespolizei überführen. Doch was, wenn potenzielle Gefährder dank der Sicherheitskräfte gefasst sind? Die Gefahr Netzwerkbildung im Knast.
Im Gefängnissen wird diese Arbeit in der Zukunft viel wichtiger sein. Das sind die Orte der Radikalisierung mittlerweile. Und da müssen wir viel, viel aktiver werden mit Einzelarbeit, die Zeit nutzen.
Innere Sicherheit, das ist mehr als Sicherheitskräfte und schärfere Gesetze. Gefragt sind neue Konzepte für Integration, Prävention und Deradikalisierung.
Niemand wird aus dem Nichts zum Terroristen. Und so sind besonders die im Visier der Fahnder, die junge Männer aufstacheln zum Kampf gegen die Ungläubigen. So wie er. Dieser Mann, den Sicherheitskreise lange den Prediger ohne Gesicht nannten, weil er seine Hassbotschaften in Internetvideos stets mit dem Rücken zur Kamera verkündete. Abu Wala ist mittlerweile enttarnt. Er soll die Nummer eins des sogenannten Islamischen Staates in Deutschland gewesen sein, so sehen ihn die Ermittler. Und er habe Dutzende junge Männer auf den Heiligen Krieg vorbereitet. Auch Anis Amri, der Berliner Attentäter, soll zu ihm Kontakt gehabt haben. Nun muss sich Abu Wala ab kommendem Dienstag vor Gericht verantworten.
Das ist der Mann, um den es geht. Ahmad Abdelaziz A., 33 Jahre alt, gebürtiger Iraker. Szenename Abu Wala. Fotos von ihm gibt es fast nie. Im Internet veröffentlichte er beinahe täglich neue Botschaften.
Du, der mir gerade zuhört, genau dich meine ich, genau dich meine ich, dich meine ich.
Seinen Anhängern predigte er in Hinterzimmern die Ausreise aus dem Land des Kufr, des Unglaubens. Es ist die Wortwahl, wie sie auch Unterstützer des sogenannten Islamischen Staates nutzen. Dies war über Jahre seine Hauptwirkungsstätte, die Nordstadt von Hildesheim. In der Moschee des deutschsprachigen Islamkreises predigte der Imam eine besonders extreme Auslegung des Islam. Er übte eine große Anziehungskraft auf junge Muslime aus.
Er spricht Themen an, die andere vermeiden. Dass er über den Dschihad spricht, dass er über Widerstand spricht, zieht natürlich viele Jugendliche an.
Auch der Medizinstudent Anil O. war lange im Bann des Imams. Nun sagt er gegen den Prediger Abu Wala und sein Netzwerk aus. Anil O. stammt aus dem Ruhrgebiet. Mehrfach reiste er mit anderen nach Hildesheim in die Moschee. Später sollen Abu Wala und seine Mitstreiter ihn nach Syrien zum IS geschleust haben. Abgeschreckt von der Gewalt floh er kurze Zeit später wieder aus dem selbsternannten Kalifat. Reporter von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung konnten Anil O. im vergangenen Jahr in der Türkei interviewen, noch bevor er sich deutschen Behörden stellte.
Denn in der Szene weiß jeder, dass Abu Wala einer von wenigen Predigern in Deutschland ist, der den IS auch unterstützt und der auch mitunter die Reise nach Syrien organisiert für Jugendliche, die tatsächlich die Absicht haben, zum IS zu gehen und sich dem anzuschließen.
Anil O. ist jetzt der entscheidende Kronzeuge gegen Abu Wala. Zuvor hatten nur V-Leute von den Machenschaften in Hildesheim berichtet. Sie erzählten von jungen Männern, die an Abu Walas Islamseminaren in Hildesheim teilnahmen. Darunter auch diese Jugendlichen. Einer von ihnen begeht später einen Bombenanschlag auf eine Hochzeit in einem Sikh-Tempel in Essen. Nur durch Zufall gibt es keine Toten.
Er provoziert sehr stark auf der emotionalen Ebene. Ja, diesen Hass, den kriegt man auf jeden Fall dort mit. Sodass die Menschen, die dem Vortrag lauschen, am Ende aus dem Vortrag rausgehen und sagen, ey, hör mal, wie gegen diesen Hass muss ich jetzt was machen?
Abu Wala und sein Netzwerk stehen ab Dienstag in Celle vor Gericht. Abu Walas Anwalt sagt, der Kronzeuge sei ein Hochstapler, die Anklage basiere auf Lügen. Der Prozess wird mindestens bis Ende Januar dauern.
Der Traum vom Fliegen. Er wird noch immer von vielen Kindern geträumt, wenn sie nach ihrem Berufswunsch gefragt werden. Doch die schönen Zeiten sind vorbei, da Piloten noch als Herren der Lüfte die weite Welt kennenlernen konnten, dabei hohes Ansehen genossen und gut verdienten. Nur noch wenige arbeiten zu den alten, komfortablen Bedingungen. Die meisten sind auf dem harten Boden der Realität gelandet. Wo das Fliegen kaum noch etwas kosten darf, werden auch Piloten längst zu Billigfliegern. etwa bei Europas größter Fluglinie Ryanair. Gerrit Rudolf und Jan-Peter Bartels über einen Traumberuf im Sinkflug. Come
fly with me, let's... Pilot, ein Traumberuf, der viele Annehmlichkeiten mit sich bringt. In dem Film Catch Me If You Can spielt Leonardo DiCaprio einen Hochstapler, der sich als Pilot ausgibt, um vom Ansehen des Berufsstandes zu profitieren. Doch was ist noch übrig vom strahlenden Image der Piloten? Die üppigen Gehälter der Flugzeugführer haben Billigflieger wie Ryanair mächtig gedrückt, ihre Frührenteprivilegien etablierte Airlines wie Lufthansa arg beschnitten. Selbst die Gewerkschaft macht Berufseinsteigern nicht gerade Mut.
Ich wäre vorsichtig damit, jungen Leuten im Moment zu empfehlen, tatsächlich Pilot zu werden. Die Anstellungschancen und auch die Beschäftigungschancen sind im Moment sehr, sehr schlecht, zumindest hier in Deutschland und in Europa. Und die Bedingungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, sind sehr, sehr zweifelhaft. Insofern wäre ich hier sehr vorsichtig.
Dabei wächst die Branche gerade stark. So stark, dass Cockpitbesatzungen Mangelware sind, aber eben im Billigsegment.
Nun, viele Fluggesellschaften, die suchen im Moment händeringend nach neuen Piloten. Also nehmen wir eine China Eastern oder eine Wizz aus Osteuropa, eine Gulf Air aus der Golfregion. Die alle sind im Moment in Deutschland unterwegs, veranstalten Infotage, da finden Abwerbeversuche statt.
Billigflieger Norwegian Air brüstet sich. In diesem Jahr habe sie 140 Piloten von Konkurrent Ryanair eingestellt. Why don't you join us? Der Marktführer aus Irland wehrt sich. Pilotenmangel sei nicht der Grund dafür, dass Ryanair für die nächsten 6 Wochen rund 2000 Flüge gestrichen hat. Man habe einfach bei den Urlaubsplänen Mist gebaut. Ryanair habe kein Problem mit unzufriedenen Piloten. Das ist Müll. Unsere Piloten arbeiten im Schnitt 17 Stunden in der Woche. Sie haben die besten Dienstpläne in Europa, arbeiten 5 Tage und haben dann 5 Tage frei. Das ist klar geregelt und sehr attraktiv. Die Pilotengewerkschaft widerspricht. Bei Ryanair seien Bezahlung, Arbeitsverträge und Bedingungen schlechter als bei Konkurrenten.
Ich bin davon überzeugt, dass die Ryanair-Flüge deswegen gestrichen werden, weil es kurzerhand keine Piloten bei Ryanair gibt. Es gibt eine große Fluktuation. Viele Piloten laufen der Ryanair davon, fliegen lieber woanders. Und das führt natürlich auf Dauer zu Flugstreichungen.
Klar ist, Ryanair hat das Fliegen nicht nur billiger gemacht, sie hat es auch entzaubert. Und das einst so schillernde Image von Kabinen- und Cockpitbesatzung gleich mit.
Turbulenzen in der Luftfahrtbranche gibt es ja auch nach der Air Berlin-Pleite. Die Folgen bekommt jetzt der Ferienflieger TUIfly zu spüren. Noch einmal Nachricht mit Linda.
Die Insolvenz von Air Berlin zwingt nun offenbar auch TUIfly zum Sparen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsste der Ferienflieger die Kosten um mindestens 30 Millionen Euro senken, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Hintergrund: TUIfly hat bisher ein Drittel ihrer Flugzeugflotte an die Air Berlin-Tochter Niki vermietet. Der künftige Eigentümer dürfte den offenbar lukrativen Leasingvertrag neu aushandeln. In den USA hat die Spielzeugkette Toys R Us Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von umgerechnet mehr als 4 Milliarden Euro. Von der Insolvenz, das im sogenannten Chapter 11-Verfahren erfolgt, sind die deutschen Filialen vorerst nicht betroffen. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Börse.
Bei einem Chapter-11-Verfahren gibt es, anders als im deutschen Konkursfall, keinen Insolvenzverwalter. Die Geschäfte von Toys R Us laufen weiter. Das Unternehmen erhält die Chance auf einen Neuanfang. Um die Finanzen zu stabilisieren, werden Kredite nicht mehr bedient. Gläubiger erhalten für die Zeit der Sanierung keinen Zugriff aufs Firmenvermögen. Chapter 11 ermöglicht es auch, die deutschen Filialen mit ihren fast 2000 Mitarbeitern aus der Insolvenz herauszuhalten. In Deutschland ist Toys R Us profitabel. In den USA dagegen muss der Konzern nun versuchen, die unrentablen der fast 900 Läden zu schließen, zudem die hohen Schulden zu drücken. Die weltweite Nummer 1 Toys R Us hat zu spät und wohl zu wenig in den boomenden Handel im Internet investiert. Dort hat es Amazon mit Kampfpreisen geschafft, auf Platz 2 der Spieleanbieter vorzurücken. Langfristig entscheidet sich die Zukunft des Deutschlandgeschäfts daran, ob Toys R Us die Sanierung in den USA gelingt.
Die Börsendaten: in Frankfurt schloss der DAX quasi unverändert mit 12.562 Punkten. Der Dow Jones in New York legte leicht zu auf 22.371 Punkte.
Fragt man einen Chinesen, was ihm zu Deutschland einfällt, kommt nicht selten diese Antwort: Bier, Fußball, Auto, Merkel. So hat es unsere Korrespondentin erfahren, und das sind in diesem Fall nun endlich mal keine reinen Klischees. sondern es ist wirklich so, dass die Chinesen gern das Oktoberfest nachspielen, viel Bier trinken und mit wachsender Begeisterung die deutsche Bundesliga schauen. Nun ist China weit davon entfernt, deutsche Politik zu importieren. Aber deutscher Kunst öffnet man sehr offenherzig die Türen, sogar solcher, die nicht in das Weltbild der Chinesen passen mag. In einer so noch nie dagewesenen Ausstellung, gleich an 8 Orten in Peking, zeigen zeitgenössische Künstler aus Deutschland seit heute dem chinesischen Publikum ihre Werke. Und Sascha Storfner hat schon mal einen Blick geworfen.
Hinter den Mauern der verbotenen Stadt in Peking. Deutsche Kunst. So umfangreich, wie es sie in China noch nie zu sehen gab. Von den Nachkriegskünstlern zur Leipziger Schule. Das fotografische Werk. Becher, Gursky. Politikerfotos von Andreas Mühe. 55 Künstler, 320 Ausstellungsstücke aus 7 Jahrzehnten.
Das ist eine Weltsensation. Sie kommen nach Peking und Sie sehen diese Stadt verwandelt in eine deutsche Kunsthalle auf Zeit.
Deutsche Kunst an 8 Stationen der Stadt. Im hippen Galeriebezirk, in alten Fabriken. Die jungen Künstler. Wie ticken sie? Das wollen die Chinesen wissen. Was ist das Spezifische, das Made in Germany ihrer Kunst? Was ist Wahrheit, was ist Illusion? Sebastian Riemer macht Negativfotos von Caspar David Friedrichs Gemälden.
Ja, also in China wird ja das große Loblied der Kopie gesungen. Also die Kopie als Ehrung an das Original. Und ja, unter dem Aspekt denke ich, dass das hier sehr auf wache Augen stoßen wird.
Es wirkt sehr schlicht, es steckt aber viel dahinter. Es hat mich überrascht und sieht präzise aus. Ich mag es sehr. David Schnells Landschaften mit der Ahnung von Cyberspace. Neue Impulse aus Leipzig, auch für die Chinesen. Michael Salztorfers Wolke aus LKW-Reifenschläuchen. Transformation als Inspiration. Mittendrin Katharina Sieverding, Fotokünstlerin. Sie sieht die Chinesen durchaus als ebenbürtig zur deutschen Szene.
Wie soll ich sagen? Natürlich, die Interessen Chinas sind ja auch in den globalen Kunstmarkt sehr massiv vorzustoßen. Es gelingt ihnen auch. Und die Frage ist für jeden Künstler, schreibe ich Kunstgeschichte oder schreibe ich Marktgeschichte?
Dialog durch Kunst, ganz chinesisch, gleich per Livestream ins Internet übertragen. Bis Ende Oktober wird er fortgeführt bei der Ausstellung Deutschland 8 in Peking.
Und wir kommen zum Schluss zum Wetter. Hurrikan Maria, wir haben es gehört, in der Karibik hat in Windeseile Stärke 5 erreicht. Was steht den Menschen da noch bevor, Carsten Schwanke?
Ja, noch einiges, denn Maria wird an Stärke erst einmal nicht abnehmen, sondern in der letzten Stunde hat sich dieser Wirbelsturm noch einmal verstärkt. Hier zunächst ein aktuelles Satellitenbild oder besser gesagt, das ist von heute Morgen, heute Nacht 3 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und da sieht man, wie das Auge die Insel Dominica genau erreicht hat. Inzwischen ist der Wirbelsturm schon weitergezogen und wir sehen das auf unserem Strömungsfilm. Er liegt zurzeit aktuell etwa zwischen Dominica und Puerto Rico. Das hier sind die aktuellen Werte, Kategorie 5, also die höchste Kategorie. Im Mittelwind haben wir dort Windgeschwindigkeiten von 265 Kilometer pro Stunde und innerhalb der letzten Stunde ist der Luftdruck noch einmal um 7 Hektopascal gefallen auf 920 Hektopascal und das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass sich dieser Wirbelsturm weiter verstärkt. Schauen wir, wie er sich bewegt. Er bewegt sich hier durch die Karibik und wird morgen Vormittag etwa gegen 10 Uhr unserer Zeit die südlichste Insel der amerikanischen Jungferninsel erreichen. Dann geht es weiter und morgen Nachmittag etwa gegen 15, 16 Uhr unserer Zeit trifft er dann auf die Südostküste Puerto Ricos, wo er im weiteren Verlauf in den nächsten Stunden dann, also morgen Abend etwa, über die gesamte Insel einmal hinwegziehen wird. Immer noch als Hurricane der Stärke 4 bis 5. Entsprechend groß werden dort die Zerstörungen sein. Zu unserem Wetter. Heute Nacht, vor allem in der zweiten Nachthälfte, kommen Wolken von der Nordsee Richtung Norddeutschland voran, bringen leichten Regen. Auch am Alpenrand fällt Regen. Dazwischen kann es auflockern und vor allem in den Tälern bildet sich Nebel. Die Temperaturen 3 bis 10 Grad. Morgen Vormittag starten wir im Norden trüb mit leichtem Regen. Auch im Süden am Alpenrand bleibt es trüb. Dazwischen gibt es ein paar Sonnenstrahlen. Am Nachmittag ziehen diese Hauptwolken aus dem Norden mehr Richtung Osten. Und die Sonne hat es morgen insgesamt schwer. Die Temperaturen bei Sonnenschein 17, 18 Grad. Unter den Wolken maximal 14 oder 15 Grad. Grad. Der Wind weht dazu aus westlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten, es geht aufwärts. Am Donnerstag nur noch ganz im Osten ein paar Schauer, Temperaturen schon bis zu 20 Grad. Und der Freitag bringt bei mehr Sonne 19 bis 23 Grad.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und hier geht's jetzt weiter mit der Sportschau und den Spielen der Fußball-Bundesliga. Um 0.30 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Darin dann auch weitere Informationen zu dem Erdbeben in Mexiko, das nach neuesten Angaben mittlerweile mindestens 49 Opfer gefordert hat. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle Pina Atalay. Gute Nacht.